Ja, in Treffpunkt Klassik haben wir das Wochenthema Garten. Gleichzeitig sind wir gerade mittendrin in Osterfestspielen in Baden-Baden mit den Berliner Philharmonikern als Festspielorchester. Und wir verbinden diese beiden Sphären in Treffpunkt Klassik jetzt mit unserem heutigen Studiogast, Rainer Segers. Er spielt Solopauke bei den Berlinern und er ist Lepidopterologe. Und ich schätze mal, dass auch viele unserer klugen SWR2-Hörer nicht wissen, was das ist. Wir lösen es gleich auf. Vorher aber, Herr Segers, würde ich Sie gerne nach Ihrem Beruf des Solopaukers fragen. Warum eigentlich Solopauker und nicht Solo-Schlagzeuger?
Das ist eine althergebrachte Tradition, dass man im deutschsprachigen Raum die Pauker und die Schlagzeuger letztlich trennt. Ich kann mich noch erinnern, als ich studiert habe, das ist schon eine ganze Weile her, dass eigentlich die Leute oft als Stellvertreter oder als Schlagzeuger angefangen haben und dann sich innerhalb des Orchesters hochgearbeitet haben, bis sie dann nach mehreren Versuchen und Ausprobieren dann auch Pauker wurden. Auf der anderen Seite, jeder Pauker hat auch Schlagzeug gespielt und jeder Schlagzeuger hat auch Pauke gespielt.
Die Frage also Sie ist nur, nehmen wie, schon auch manchmal noch die Triangel in die Hand?
Wenn ich sie muss, ja. Oder wenn wir auf Reisen sind und da müsste extra jemand mitkommen für ein paar Tönchen da, mache ich das natürlich mit.
Jetzt haben Sie gerade schon ein Stichwort angesprochen, Hocharbeiten. Sie sitzen ja auch sehr hoch im Orchester, am höchsten eigentlich.
Ja.
Wahrscheinlich thronen Sie mehr oder weniger gegenüber des Dirigenten und haben sogar, anders als der Dirigent, zwei Stöcker oder Schlegel in der Hand. Ist das auch so eine besondere, ich frage mal in Klammern, Machtposition, die Sie da haben?
Das ist eine gute Frage und ich muss das ohne weiteres bejahen, weil man natürlich da hinten oder oben sich entweder gut mit dem Dirigenten versteht oder auch nicht. Und wenn man sich nicht gut mit dem Dirigenten versteht, dann kann man auch viele Musiken, sagen wir mal, nicht verschönern.
Anders gestalten.
Ja, was man auf der anderen Seite aber im gesamten Orchesterklang machen könnte. Man kann mit der Pauke den ganzen Klang ein bisschen steuern. Aber wenn da vorne jemand steht, den man nicht mag, ich muss dazu sagen, zwei Dirigenten in meinem ganzen Leben habe ich nicht gemocht. Ich sage die Namen jetzt nicht. Die gibt es nicht mehr. Und ansonsten muss man sich halt als Dirigent mit dem Pauker ganz gut stellen, sonst kann er einem ziemlich viel die Musik kaputt machen. Das ist schon richtig.
Sie haben ja auch eine ganz andere Hörperspektive da oben, sage ich mal. Zum einen, weil Sie so weit oben sitzen, zum anderen, weil Sie ja jede Musik von hinten hören, also quasi rückwärts auch zum Publikum. Gibt es da Werke, die ganz anders klingen von da oben?
Alle. Die klingen alle vollkommen anders.
Inwiefern?
Stellen Sie sich vor, Sie gucken beim Autorennen zu und stehen vor den laufenden Motoren und dann fahren die los und Sie hören das, was hinten rauskommt. So ähnlich ist das im Orchester auch. Und wenn es lauter wird, höre ich von den Streichern fast nichts. Man taucht dann so richtig ein und man muss irgendwo versuchen, das Gras wachsen zu hören, wenn es laut wird, dass man das alles, was vorne passiert, auch mitkriegt.
Es ist natürlich auch sehr viel lauter, das habe ich jetzt auch schon so ein bisschen also rausgehört.
Wir haben bis, wenn man es wirklich direkt am Instrument mal misst, bis 130 Dezibel. Das ist so Flughafen, Düsenturbine.
Es ist nun nicht so, dass Sie von Grund auf oder als Mensch ein absoluter Dezibel-Maniac sind. In Ihrer Freizeit, Herr Segers, beschäftigen Sie sich eher mit einem stillen Hobby. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, es ist die Lepidopterologie. Ein Fremdwort, das wir jetzt erstmal auflösen wollen. Sie sind Schmetterlingsforscher oder greifen wir gar nicht so hoch und sagen eher Schmetterlingsenthusiast oder Schmetterlingssammler?
Ja, Schmetterlingskundler würde ich das nennen. Kundler. Richtig altes, schönes Wort.
Was machen Sie da genau?
Also zunächst mal sammle ich Schmetterlinge. Das heißt, ich bin in der Weltgeschichte rumgefahren und habe Insekten gesucht. Und letztlich hatte ich mich dann irgendwann auf eine bestimmte Familie von Nachtfaltern konzentriert. Inzwischen hat sich das wieder ein bisschen verändert. Ich bin wieder bei den Tagfaltern gelandet. Und das Schöne ist, im Gegensatz zu dem Beruf, die ganzen Tiere, die sind totenstill. Das ist eine wunderbare Stille. Ich
machen
mag keinen Krach. Ich war zum Beispiel noch
Geräusche?
Nie in meinem Leben in der Disco. Ich finde es furchtbar.
Machen Schmetterlinge überhaupt gar keine Geräusche?
Es gibt ein paar, die piepen und zischen. Ganz wenige. Sonst hört man nichts. Gut, den Flügelschlag bei Schwärmern, das klingt so ein bisschen so ähnlich wie eine Hummel, etwas tiefer. Weil der Flügelschlag langsamer ist.
Das ist auch ein Hobby, was Sie schon sehr lange ausüben, wenn ich Hobby richtig recherchiert habe. Als Kind fängt man an, Schmetterlinge zu sammeln. Das ist doch eher eine seltene Beschäftigung für Kinder. Wie sind Sie dazu gekommen?
Das Ausschlaggebende war eigentlich, ich bin mit meinem Vater sehr oft Vögel zählen und solche Dinge. Der war so Hobby-Ornithologe. Und ich habe mich schon immer für diese sechsbeinigen Kreaturen interessiert, für die Insekten. Und dann kam das Learning by Doing, so wie bei Musik. Wenn man es selber macht, funktioniert es eigentlich immer am besten, wenn es von alleine kommt. Und man macht es auch Spaß, nicht weil man es machen muss. Und dann waren meine ersten Urlaube, als Herr de Gaulle und Herr Adenauer den Vertrag schlossen, dass sie einen Schüleraustausch machen. In den ersten Jahren war ich da immer dabei und habe den Urlaub immer in Aquitanien, also südlich Bordeaux, verbracht. Und da gab es massenhaft Schmetterlinge. Da habe ich eigentlich als 14-, 15-Jähriger wirklich intensiv damit angefangen. Fahre ich immer noch hin in den Urlaub.
Immer mit Netz oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da gibt es auch kompromittierende Fotos mit Netz. Gibt's auch. Aber wie gesagt, ich in Europa suche ich nichts mehr. Ich habe eigentlich alles gefunden, was es in Europa gibt.
Ja, ich wollte gerade fragen, können Sie das überhaupt mit Ihrem Beruf als Musiker, als Reisender, Sie reisen ja so häufig mit dem Orchester, verbinden? Ich meine, meistens gehen diese Tourneen ja nicht in die Natur, sondern in die urbanen Zentren der Welt.
Das hat sich gegenseitig richtig befruchtet, weil man hat ja auch mal frei, wenn man jetzt da in China oder Japan oder Südamerika ist. Und wenn ich frei habe, bin ich sofort irgendwo im Urwald.
Und umgekehrt, wenn Sie jetzt sagen, das befruchtet sich gegenseitig, wie befruchtet das Ihre Arbeit als Musiker?
Naja, man kommt wirklich zur Ruhe. Also ich habe mein Leben lang versucht, wenn was ganz laut ist, war wirklich 8 Stunden hinterher Ruhe. Und Schmetterlinge fangen ist total ruhig. Das ist absolut für die Ohren ganz prima. Und ich gehe jetzt nicht nur rum und gucke nach Schmetterlingen, man sieht ja auch alles andere. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren gehe ich zu Fuß vom Festspielhaus Richtung Stadtmitte, sind halt ein paar Meter. Und da sehe ich ein paar Nagelflecks fliegen. Ich erkläre gleich, was das ist.
Ja, bitte.
Und da sitzt tatsächlich einer an der Mauer. Den normaler Stelle, ich war ein Kollege neben mir, der war auch dabei und der war völlig entgeistert, wie ich das denn sehe. Die sitzen so, dass man sie von oben nicht richtig sehen kann. Es ist aber ein Tier, was ungefähr 7, 8 Zentimeter Spannweite hat. Große Tiere fliegen nur im April, Mai, wenn die Buchen ausschlagen. Und das hat mich irrsinnig gefreut, sowas. Wenn das mitten in der Stadt.
Und es ist ein sehr seltenes Tier in der Stadt,
nicht
wenn
unbedingt.
Ich es richtig verstehe.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass man es einfach nicht wahrnimmt. Die fliegen wahnsinnig schnell und man sieht sie in den Wäldern eigentlich nicht sitzen, sondern man sieht mal irgendwas huschen. Das könnte auch ein kleiner Vogel sein. Und Nagelfleck heißt er deshalb, ist es ein Nachtfalter, gehört zu den Spinnern. Dieser Spinner hat ein Zeichen, was so aussieht auf blauem Hintergrund wie ein weißer Nagel. Deshalb heißt er so.
Und wenn Sie dann da mit Ihren Kollegen unterwegs sind, in Baden-Baden oder in Asien oder sonst wo, wie reagieren die? Sind Sie der Spinner im Orchester mit Ihrem Schmetterlingsfabel?
Nö, nicht unbedingt. Da gibt es ja viele, die irgendwelche intensiven Hobbys nebenbei haben. Viele wissen das. Manche freuen sich, wenn sie wirklich mal mitkommen. Und manche interessiert es gar nicht. Also das ist ganz individuell verschieden und dass man jetzt als Mottenfänger und Pauker im Orchester, was ja nun beides so merkwürdige Dinge sind, da haut man 50 Jahre lang auf Tierfällen rum und auf der anderen Seite klaut man der Natur irgendwelche Sechsbeiner. Das ist beides ziemlich spinnert, muss ich sagen.
Jetzt haben Sie Baden-Baden auch schon angesprochen. Sie sind jedes Jahr hier. In diesem Jahr, glaube ich, zum letzten Mal. Es ist ja, Ihre letzte Saison als Solopauker.
Zum allerletzten Mal. Ich bin eigentlich schon seit über einem Jahr pensioniert.
Und ist Baden-Baden ein gutes Schmetterlingsjagdgebiet für Sie?
Es gibt hier ein paar Naturschutzgebiete, die auch unter Naturschutz gestellt wurden, wegen einiger Schmetterlinge, weil hier so ein paar Pflanzen wachsen. Aber Baden-Baden-Umgebung ist eigentlich noch ganz schön. Wenn man nach Frankreich rüberfährt, ist auch schön. Der Schwarzwald an sich ist durch das Wegbleiben der Weißtanne und durch das Aufforsten mit Fichten mehr oder weniger tot. Da gibt es keine Schmetterlinge. Wir haben inzwischen 80% aller Schmetterlinge verloren, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Und ich habe so schöne Listen vom Kaiserstuhl mal gesehen, als man angefangen hat, die Tiere zu zählen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Immer wenn ein neues Gift eingeführt wurde, verschwanden ungefähr 20-25% aller Arten und auch von der Anzahl her, was weiß ich, das Neueste ist ja diese Neonicotinoide, die wirklich den ganzen Insekten ein Chaos machen.
Das haben Sie ja vorhin schon erzählt, dass Sie als Kind angefangen haben, Schmetterlinge zu sammeln, es noch viel, viel mehr gab. Und jetzt ist im Zuge der Diskussion ums Insektensterben ja ein bisschen die Öffentlichkeit dafür sensibilisiert worden. Ist das, was Sie in Zusammenhang mit Ihrem Hobby sehen, dass Sie sich da auch für Naturschutz
engagieren? Das ist eigentlich irgendwo im Innersten meine Aufgabe. Ich habe in meinem Leben zwei Gebiete mal unter Naturschutz stellen können. Und wenn ich zu Hause bin, züchte ich alles Mögliche, was da rumfliegt zu Hause, lasse das aber alles frei, brauche ich ja für die Sammlung nicht mehr.
Wie viel haben Sie denn inzwischen, wenn Sie sagen, gesamte Sammlung?
Das sind so 200, 250.000. Hui. Ja, das passt nicht mehr rein bei mir auf dem Boden. Das ist zu viel. Und da versuche ich halt vieles zu bewahren, damit, wie soll ich das sagen, auch in der heutigen Zeit, wo alles viel cooler ist und empathieloser, was zu bewahren, was unheimlich Schönes ist, genauso wie Musik. Weil manche Leute ekeln sich ja vor Insekten. Gut, ich muss zugeben, große Spinnen fasse ich auch nicht unbedingt gerne an. Aber bis auf ganz wenige Ausnahmen, die tun ja nichts. Und die sind eigentlich, wenn man genau hinguckt, alle, egal wie unscheinbar grau oder braun die sind eigentlich alle schön. Und das fasziniert mich nach wie vor.
Und das wird Sie auch nach der Beendigung Ihrer Karriere bei den Berliner Philharmonikern weiter beschäftigen.
Ja, ganz bestimmt.
Aber auf was freuen Sie sich denn musikalisch jetzt am Ende in der letzten Saison am meisten hier in Baden-Baden an den Solopauken?
Ach na ja, das macht mir sehr viel Spaß, jetzt die Oper nochmal zu spielen, Othello. Wir haben mit dem Meta einen ausgesprochen fantastischen Dirigenten.
Mit dem Sie sich auch gut verstehen?
Ja, schon seit Jahren, also wirklich seit Jahrzehnten, sagen wir mal so. Nein, das ist ein ganz prima Kerl, ist wunderbar, es macht sehr viel Spaß. Was auf der Bühne passiert, jetzt komme ich wieder zu dem, wo wir vorhin waren, das sehe ich ja nicht. Ich sitze ja eben nicht oben, sondern unten im Graben. Weiß ich nicht so ganz genau, das, was ich höre, ist okay.
Ach, dann wünsche ich Ihnen sehr viel Freude bei Ihrem letzten Auftritten hier im Baden-Baden, Herr Segers. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.